das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Romy Hiller.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Auch wenn längst noch nicht klar ist, wie genau das Abkommen aussehen soll, das die USA am Freitag mit dem Iran offiziell dann unterzeichnen wollen, für US-Präsident Donald Trump scheint der Konflikt irgendwie abgehakt. Er macht jedenfalls den Eindruck, als könnte er seine Aufmerksamkeit wieder einem anderen Krieg zuwenden, dem russischen Angriff gegen die Ukraine. Zumindest sendete Trump beim G7-Gipfel im französischen Evian die entsprechenden Signale, gemeinsam mit den europäischen Partnern wieder mehr an einem Strang ziehen und den Druck auf Russland erhöhen zu wollen. Die werden das erleichtert aufgenommen haben am heutigen zweiten Tag, der mit dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky ganz im Zeichen der Ukraine-Hilfe stand. Aus Evian berichtet Gudrun Engel.
Ein Deutschland-Trikot für Donald Trump. Rückennummer 47 für den 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Nachträglich zum 80. Geburtstag, überreicht vom Kanzler, der wohl hofft, Geschenke erhalten die Freundschaft. Und alle Staats- und Regierungschefs hier beim G7 in Evian-le-Bain wissen, sie brauchen Trumps Unterstützung. Ohne den Amerikaner geht nichts. Bei allen Themen auf der Tagesordnung, besonders aber, wenn es um die Ukraine geht. Nur Trump kann möglicherweise Einfluss auf Putin nehmen. Aber ob er das auch tut? Ich hatte ein gutes Treffen mit Zelensky. Russland sollte einen Deal machen. Beide Seiten haben irrsinnig viele Menschen verloren.
Was für uns alle Grund zur Zuversicht gibt, ist die Formulierung von Präsident Trump: Russland muss diesen Krieg beenden. Und ich finde, das ist eine klare Botschaft.
Zelensky hatte den Staats- und Regierungschefs Bilder vom vorgestern zerstörten Bergkloster gezeigt. Er habe insgeheim gehofft, der französische G7-Vorsitz könne vielleicht sogar ein Treffen mit Putin arrangieren. Wir hatten einen schrecklichen Winter, die Russen auch. Mein Vorschlag ist deshalb Dialog. Jetzt solle Trump versuchen, so ein Treffen zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. Auch in den USA sei das denkbar. Der US-Präsident nicht abgeneigt. Ich glaube, beide Seiten sind dafür offen. Nun, da das Iran-Abkommen geschlossen ist, werden wir uns wieder auf die Ukraine konzentrieren. Jeden Monat sterben 25.000 Soldaten. Das sollte nicht passieren. Überraschend einig und gut gelaunt dann der Fotoauftritt vor dem Kulturprogramm am Abend. Gemeinsam wollen sie den wirtschaftlichen Druck auf Russland deutlich erhöhen, heißt es aus Diplomatenkreisen. Konkret, die USA wollen Sanktionen gegen russische Ölexporte wieder aufnehmen. Kanada und Großbritannien weitere Strafmaßnahmen gegen russische Rüstungsfirmen und den Energiesektor einsetzen. Wir sind uns einig, dass die Sanktionen tatsächlich Wirkung zeigen und wir jetzt alle den Druck erhöhen müssen. Das heißt, weitere Sanktionen gegen Russland verhängen. Sobald das Iran-Abkommen am kommenden Freitag unterschrieben sein wird, soll also die Ukraine-Unterstützung wieder stärker in den Fokus rücken. Die Unterzeichnung passenderweise an einem Schweizer See ganz in der Nähe vom heutigen Tagungsort, auf dem Bürgenstock, wo 2024 auch schon eine große Ukraine-Unterstützungskonferenz stattfand.
Gudrun Engel berichtet für uns vom G7-Gipfel. Gudrun, ist das jetzt der von den Europäern erhoffte Kurswechsel Trumps mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine?
Ja, zumindest heute kann man das durchaus so einordnen. Das hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass die Europäer nochmal signalisiert haben, dass sie im Falle eines Friedens mit Iran bereit sind, die Straße von Hormuz zu sichern und die Schiffspassage freizuhalten. Mit Schiffen, mit Minenräumbooten und mit Spezialisten. Und dann ist das natürlich auch immer so ein bisschen ein Geben und ein Nehmen. Tit for tat, sagen die Amerikaner. Das heißt, die Europäer helfen im Iran. Und dafür fangen die USA wieder an, die Ukraine zu unterstützen und da sich ins Zeug zu legen. Was sicherlich aber auch geholfen hat, ist natürlich, dass Volodymyr Zelensky Bilder dabei hatte vom bombardierten und zerstörten UNESCO-Weltkulturerbe, dem Bergkloster, das es ja vor 2 Tagen schlimm getroffen hat. Und Donald Trump ist für solche Bilder, für solche emotionalen Geschichten auch immer sehr anfällig und zumindest zeitweilig davon auch immer sehr beeindruckt.
Beim Gipfel heute waren ja auch Staats- und Regierungschefs arabischer Staaten dabei. Da ging es auch um das Abkommen zwischen den USA und Iran. Und es gab mahnende Worte Trumps in Richtung von Israels Ministerpräsidenten Netanyahu. Zerbricht da gerade eine Freundschaft?
Also von Freundschaft würde ich bei den beiden tatsächlich nicht mehr sprechen. Zu wüst haben sie sich gerade in den vergangenen Tagen am Telefon beschimpft. Da sind üble Schimpfwörter gefallen. Ich glaube, man kann da eher von einer Zweckgemeinschaft sprechen, die die beiden mittlerweile miteinander haben. Auch da ist es immer ein Geben und Nehmen. Israel braucht die Vereinigten Staaten als Schutzmacht, braucht das Geld, braucht die Militärhilfe. Das hat Donald Trump heute noch mal ganz klar gesagt. Ohne mich würde Israel nicht existieren. Und auf der anderen Seite müssen sich die USA jetzt aber darauf verlassen, dass Israel nicht weiter den Libanon bombardiert, denn sonst können sie das Iran-Abkommen vergessen. Also auch da, sie brauchen sich gegenseitig, aber Vertrauen oder Freundschaft würde ich das nicht mehr nennen.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen vom G7-Gipfel und das vertiefen wir gleich mal mit Sophie von der Tann in Tel Aviv. Sophie, ja, Präsident Trump zeigt nicht erst auf dem G7-Gipfel unzufrieden mit dem israelischen Ministerpräsidenten. Hinterlässt es Eindruck bei Netanyahu?
Öffentlich äußert sich Netanyahu da nur vorsichtig. Gestern hat er auf Rückfrage gesagt, man sehe vieles gleich, habe aber auch unterschiedliche Ansichten und seine Aufgabe sei es, israelische Interessen zu vertreten. Also er macht da eine Gratwanderung. Er weiß, dass er abhängig ist von den USA, hat sich aber auch innenpolitisch in eine sehr schwierige Lage manövriert. Statt hier in die Geschichtsbücher einzugehen als derjenige, der das Gesicht des Nahen Ostens verändert hat, so wie er es immer wieder gesagt hat, hat er keines der selbst ausgerufenen Kriegsziele erreicht. Im Iran ist das Regime nach wie vor an der Macht, noch mehr Hardliner. Und hier bezweifeln sehr viele, dass bei den Verhandlungen zum Nuklearabkommen, die ja überhaupt erst noch starten sollen, der Iran wirkliche Zugeständnisse machen wird.
Aber würde Netanyahu wirklich so weit gehen, dass das Abkommen zwischen den USA und dem Iran an Israel scheitert?
Die Interessen gehen auseinander. Trump will, dass dieser Krieg endet und Netanyahu will Erfolge vorweisen, gerade mit Blick auf die anstehenden Wahlen im Herbst. Und neben dem iranischen Nuklearprogramm wird einer der Knackpunkte der Libanon und die Hezbollah sein. Und wie viel Netanyahu da bereit ist zu riskieren, haben wir in der letzten Woche gesehen. Der Iran will, dass Teil des Abkommens ist, dass Israel aufhört, dort anzugreifen, die Truppen abzieht. Israel besteht darauf, weiterhin die Hezbollah anzugreifen und den Süden des Libanon zu besetzen. Und viele Menschen hier in Israel sind dafür, dass Israel weiterhin massiv im Libanon gegen die Hezbollah vorgeht. Und sie werfen Netanyahu vor, dass jetzt die USA, dass jetzt Trump entscheidet, wann und wie Israel dort angreifen kann.
Sophie, vielen Dank für die Informationen nach Tel Aviv. Ja, während der US-Präsident versucht, das Abkommen mit dem Iran unter Dach und Fach zu bringen, spielt in Trumps Heimatland die iranische Fußballnationalmannschaft ihr WM-Auftaktspiel 2:2 gegen Neuseeland. Und die Auftritte der Iraner haben bei dieser ohnehin schon politisch so aufgeladenen Weltmeisterschaft nochmal eine besondere Brisanz. Zum einen gab es das noch nie, dass sich ein Gastland mit dem Gastgeberland praktisch im Krieg befindet. Und zum anderen gibt es gerade in Los Angeles, wo das Spiel stattfand, mit 500.000 die weltweit größte Gemeinde von Exil-Iranern. Terangeles wird die Stadt ja auch genannt. Und viele wollten das Spiel auch als Bühne zum Protest gegen das Mullah-Regime nutzen. Torben Burgers.
Demokratie für Iran! Sie fordern Demokratie für Iran, ihre Heimat, und wollen ein Zeichen setzen. Gegen das brutale Regime in Teheran und gegen die eigene Nationalmannschaft, die sie am liebsten von der WM ausgeschlossen sehen würden. Exil-Iraner in Los Angeles, kurz vor dem Spiel gegen Neuseeland. Das ist nicht die Mannschaft des iranischen Volkes, das ist lediglich eine Gruppe von Regierungsvertretern und Terroristen. Bahman Shehengian kämpft in Los Angeles für den Sturz des Mullah-Regimes, prangert dessen Menschenrechtsverletzungen an. Die anstehende Partie für ihn längst mehr als ein Sportereignis. Das ist ein Fußballspiel, es ist großartig und hat Bedeutung, aber für die Iraner, die auf den Straßen getötet werden, rückt das in den Hintergrund. Das Stadion fest in iranischer Hand. Nirgendwo auf der Welt leben mehr Exil-Iraner als in Los Angeles. Beim Abspielen der Hymne wird klar, die Exilgemeinde ist gespalten. Pfiffe und Buhrufe von den einen, inbrünstiges Mitsingen von den anderen. Oft zu sehen, die Flagge des vorrevolutionären Iran, eigentlich von der FIFA im Stadion verboten. Als der Ball endlich rollt, tritt die Politik vorübergehend in den Hintergrund. Kollektiver Jubel nach dem ersten Tor der Iraner bei dieser Weltmeisterschaft, auch im Mannschaftsquartier in Tijuana, Mexiko, bei denjenigen aus der Delegation, die nicht in die USA einreisen durften. Nur der Trainer bleibt nach Spielschluss demonstrativ sitzen. Sein Team und er fühlen sich benachteiligt. Das ist alles ziemlich lächerlich. Wir sind das am meisten unterdrückte Team im Turnier. Wir müssen Los Angeles sofort wieder verlassen. Das ist nicht gut für uns. Das ist nicht gut für den Fußball. Das ist alles eine Katastrophe. Nach Spielschluss entlädt sich die Energie vor dem Stadion. Es kommt zu Wortgefechten und Handgreiflichkeiten zwischen Regimegegnern und Anhängern. Bahman Shahengian hat gemischte Gefühle zwischen Wut auf das Regime und Freude über die Tore der iranischen Mannschaft. Wir konnten uns nicht beherrschen und haben für den Iran gejubelt. Wir wollen ja auch, dass unser Land gewinnt, aber wir haben nicht das Gefühl, dass diese Spieler die Spieler des Volkes sind. Sie sind die Spieler der Regierung. Sie sind Marionetten der Regierung. Sie müssen stillhalten, um überhaupt hier spielen zu können. Das war ihnen wichtiger, als ihr Volk zu verteidigen. Er will am Sonntag auch zum nächsten Spiel des Iran in Los Angeles kommen, um erneut zu demonstrieren. Fußball und Politik für ihn bei dieser WM untrennbar miteinander verbunden.
Und mittlerweile gibt es Meldungen darüber, dass die iranische Justiz nun offenbar gegen die regimekritischen Fußballfans vorgehen will. Angeblich seien viele von ihnen bereits identifiziert worden. Ein Nachrichtenportal, das dem iranischen Sicherheitsrat nahesteht, berichtet, dass die Beschlagnahmung ihrer Vermögenswerte im Iran drohe. Tja, Politik ist aber nicht das Einzige, was im Spiel ist, wenn der Ball rollt, sondern auch das Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten. Und das geht oft richtig schief. So hat ein Sportwetten-Fan gerade 1 Million US-Dollar auf einen Auftaktsieg Spaniens gesetzt. Und nach dem 0:0 des haushohen Favoriten gegen Kap Verde gestern alles verloren. Ein anderer dagegen, der hatte den richtigen Riecher. Er setzte gut 400.000 Dollar, dass der Europameister nicht siegt, und gewann so fast 5 Millionen Dollar. Natürlich sind es Geschichten wie letztere, die Sportwettenfans elektrisieren. Und auch deshalb ist der Schritt zur gefährlichen Spielsucht nicht weit. Zumal auf Sportwetten heute sehr viel leichter und bequemer vom Handy aus per App geht. Und die Anbieter solcher Wetten versuchen, das Risiko ordentlich mit Werbung zu übertünchen. Philipp Wundersee.
Im Fußball schnelles Geld.
150 gewonnen! Ja, durch Curaçao!
In der Werbung große Emotionen.
Die Werbung für Sportwetten ist einfach auch ganz massiv.
In der Sucht über Jahre gefangen.
Ich kannte jetzt keinen wirklich, der nicht gespielt hat.
In Oberhausen fiebern sie hier mit beim ersten Deutschlandspiel. Das Wetten, der Nervenkitzel, der Jubel gehört für viele zusammen.
Ich habe Fuffi draufgetippt auf 7-1. Und wir haben gewonnen, ich habe die Wette gewonnen. Das war geil.
Wir tippen einfach so in der Runde, schmeißen 2 Euro rein.
Wenn es um nichts geht, dann ist das ja irgendwo ein bisschen langweilig, dann bleibt keiner am Ball.
1 Million Euro, deine Chance an fast jedem verdammten Tag.
Die Werbespots wirken wie Kinofilme, voller Drama und prominenter Menschen. Die Kritik, Sport und Wettbranche verschmelzen.
Das Original.
Was für ein Bullshit. Das spricht total junge Menschen an, die auch die Zielgruppe sind von den Wetten. Und es versteckt einfach komplett die Gefahren, die da drin sind.
Die hat auch Ali Basboga unterschätzt. Fußballwetten waren allgegenwärtig. Aus einer 5-Euro-Wette wurde für ihn die Sucht.
Am Wochenende, wenn man Bundesliga schaut, da ist keiner, der ohne einen Wettschein war. Die haben alle die Scheine auf den Tisch gelegt. Ja, und danach hat man dann gehofft, dass irgendeiner von uns gewinnt, damit man abends dann auf die Piste kann.
Es war die Illusion, beim nächsten Mal auf jeden Fall richtig zu liegen. 100.000 Euro hat er so in 10 Jahren verzockt.
Kredite, Dispo, Handyverkäufe, Laptop verkauft, alles Mögliche verkauft. Ja, und dann war das Auto dann auch irgendwann mal weg.
Schicksale, die Psychologin kennt. Jetzt zur WM melden sich bei ihr täglich verunsicherte Menschen, sagt Verena Küppersbusch, mit Angst vor dem Rückfall.
Gerade wenn ich schon mal Probleme damit entwickelt habe, wenn ich vielleicht sogar eine Glücksspielsucht habe, dann ist das einfach eine Hochrisikophase und sehr, sehr viele Menschen werden in dieser Zeit auch rückfällig.
Etwa 1,3 Millionen Deutsche leiden an einer sogenannten Glücksspielstörung. Die Anbieter argumentieren, Werbung lenke Spieler auf den legalen Wettmarkt. Sie würden Kunden heute immer besser vor problematischen Spielverhalten schützen. Ali Basboga hat legal gewettet, bricht irgendwann zusammen.
Von morgens bis abends geweint, bin zu meiner Mama und habe gesagt, ich brauche Hilfe, da geht so nicht mehr. Ja, und dann habe ich mir psychologische Hilfe geholt und das war dann meine Rettung. Ja.
Sein Appell an alle im Teufelskreis Sucht, habt den Mut, euch Hilfe zu holen.
Ja, und Hilfe gibt es unter anderem bei Spielsucht im Netz unter bundesweit-gegen-glücksspielsucht.de. Dort sind auch Telefonnummern und Adressen von Beratungsstellen zu finden. Die Commerzbank ist Deutschlands drittgrößte Bank. Ein Schwergewicht im Bankensektor, möchte man meinen. Doch vor 2 Jahren stieg die italienische UniCredit ein bei der Bank mit Stammsitz in Frankfurt am Main. Und schon bald gab es die ersten Gerüchte, die UniCredit habe mehr vor als nur Anteile zu besitzen. Vergangenen Monat, Anfang Mai dann, gab es offiziell ein Übernahmeangebot der Italiener. Aktionäre der Commerzbank konnten ihre Aktien in Unikreditpapiere tauschen. Für jede Commerzbank-Aktie erhalten sie eine knappe halbe Unikreditaktie. Die Frist für das Angebot endet heute. Dreht sich jetzt die Geschichte der Commerzbank und verschwindet der Name unter dem Dach der Unikredit? Julia Hummelsieb.
Nice to see you. Schön, dich zu sehen. Der Titel der Skulptur in der Commerzbank-Zentrale in Frankfurt ist wohl gerade nicht das, was sich die Commerzbank-Angestellten denken, wenn sie auf die Büroräume der UniCredit gegenüberschielen. Denn die italienische Großbank versucht seit fast 2 Jahren, die Commerzbank zu übernehmen. Größter Einzelaktionär ist sie bereits. Und die UniCredit wirbt. Commerzbank-Aktionäre können ihre Aktien gegen je eine halbe UniCredit-Aktie eintauschen. Bislang ein schlechter Tausch. Erst heute war eine halbe UniCredit-Aktie etwas mehr wert als eine Commerzbank-Aktie. Doch die Commerzbank-Spitze empfiehlt weiterhin:
Der Rat an die Aktionäre ist, das Angebot nicht anzunehmen, sondern darauf zu warten, dass wir entweder weiter so gut arbeiten, wie wir das gemacht haben, oder es kommt vielleicht noch mal ein besseres Angebot.
Für diese Bitte gab es bei der Hauptversammlung im Mai am Ende sogar Standing Ovations und Jubel von den Aktionären. UniCredit aber erhöht jetzt den Druck, droht der Commerzbank-Spitze ziemlich unverhohlen mit der Absetzung. Sollte sich UniCredit die ausreichende Unterstützung der Aktionäre sichern, könnte sie sämtliche Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat wählen, der seinerseits den Vorstand benennt.
So etwas während einem laufenden Übernahmeverfahren, wo noch die ganzen Zustimmungen und so weiter ausstehend sind, sowas zu machen, ist jetzt nicht ideal.
Auch der Gesamtbetriebsrat der Commerzbank hält vom Vorgehen der UniCredit nichts. Er steht weiter hinter der Commerzbankführung, obwohl diese zusätzlich zu knapp 4.000 Jobs bis 2030 noch weitere 3.000 Stellen streichen will.
Stellenabbau ist immer scheiße. Aber mit den anstehenden Veränderungen KI, die wir überall sehen, im Moment haben wir einen guten Weg miteinander gefunden, eine Strategie für die Zukunft zu bauen.
Und bei einer Zukunft unter UniCredit fürchtet der Betriebsrat einen noch größeren Stellenabbau. Fakt ist, bis heute haben sich knapp 12% der Commerzbank-Aktionäre bereits auf das Angebot der UniCredit eingelassen. Zusammen mit ihren Aktien wären das fast 40%, fehlen nur noch 10 zur Übernahme.
Das wird nicht mehr zu verhindern sein. Was aber natürlich noch möglich ist, ist, diese Transaktion so teuer wie möglich zu machen und das Maximale für die Eigentümer, also auch den Bund, herauszuholen.
Der Bund ist aktuell zweitgrößter Anteilseigner. Er hat das Übernahmeangebot der UniCredit heute offiziell abgelehnt. Noch aber bleibt ein wenig Zeit bis Anfang Juli, denn morgen startet eine gesetzliche Nachfrist von 2 Wochen, in der die Aktionäre ihre Aktien noch tauschen dürfen. Und so bleiben Commerzbank und UniCredit vorerst weiter auf Konfrontationskurs.
Und dazu Markus Gürne, Leiter unserer ARD-Finanzredaktion in Frankfurt am Main. Markus, kann die Übernahme wirklich nicht mehr abgewendet werden?
Also die Commerzbank versucht es zumindest. Sie versucht sich zu wehren, hat die Aufsicht eingeschaltet, die BaFin, der Gesamtbetriebsrat, der will Anzeige erstatten wegen unzulässiger Absprachen, Marktmanipulationen. Auch die Bundesregierung hat heute mitgeteilt, dass sie gegen diese Übernahme ist und sie hofft mit ihrem 12% Aktienpaket, was sie noch hat, noch andere Investoren zu finden, die das ähnlich sehen und so diese Übernahme doch noch verhindern zu können. Ehrlicherweise muss man sagen, wenn man hier mit Investoren und Finanzmarktexperten spricht und auch mit Ökonomen, gehen die allermeisten davon aus, dass es der UniCredit allerdings am Ende doch gelingen wird, ihr Vorhaben umzusetzen.
Was spricht eigentlich gegen eine Übernahme und damit eine große europäische Bank?
Also es gibt aus ganz unterschiedlichen Ecken tatsächlich Bedenken. Ökonomen sagen, da entsteht eine riesige, gigantische Bank und too big to fail, das haben wir schon mal erlebt in der Finanzkrise. Wenn Banken sehr, sehr groß sind, dann gibt es quasi keine Sicherungssysteme mehr, jedenfalls keine europäischen, weil die Europäische Bankenunion, die gibt es nicht. Dann müssten am Ende nationale Sicherungssysteme das Ganze auffangen. Das wäre am Ende dann auch der Steuerzahler. Die Bundesregierung hat Bedenken, weil sie sagt, wir verlieren die nationale Kontrolle über eine Bank. Der deutsche Mittelstand hat Bedenken, denn die Commerzbank, die ist vor allen Dingen ein großer Mittelstandsfinanzierer und der deutsche Mittelstand sagt, wenn das am Ende eine europäische Bank unter italienischer Führung wird, dann wird das am Ende sehr viel schwieriger werden. Dann ist die UniCredit auch immer noch in der Kritik, weil sie relativ viel Russlandgeschäfte hat und am Ende muss man sagen, Privatkunden, die werden wahrscheinlich die wenigsten Neuerungen erfahren, für die ändert sich erstmal gar nichts, vielleicht irgendwann die IBAN-Nummer und dann auch das Serviceangebot, wenn es eine neue Großbank geben sollte.
Markus, vielen Dank für die Informationen nach Frankfurt am Main.
Ja.
Was heute sonst noch wichtig war in der Welt, jetzt in weiteren Nachrichten, Romy, mit dir.
Das EU-Parlament hat für die Umsetzung des umstrittenen Zollabkommens mit den USA gestimmt. Der sogenannte Turnberry Deal sieht 15% Zoll auf EU-Produkte vor, die in die USA exportiert werden. Andersherum fallen Importzölle auf US-Industriegüter weg. Das Abkommen war bereits im vergangenen Jahr vereinbart worden, um den Handelskonflikt zu beenden. Die EU hatte die Umsetzung aber mehrfach verschoben. Bundesinnenminister Dobrindt hat ein gemeinsames Zentrum von Bund und Ländern zur Abwehr hybrider Bedrohungen eröffnet. Dort sollen künftig Beamte aus Polizeibehörden, den Nachrichtendiensten und weiteren Behörden regelmäßig Erkenntnisse austauschen, auch um gegebenenfalls schnell Abwehrmaßnahmen ergreifen zu können. Zu hybriden Bedrohungen zählen beispielsweise Cyberangriffe oder die Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch gezielte Falschmeldungen, etwa vor Wahlen. Vor der Südküste Englands ist es zu einem Zwischenfall mit einem russischen Kriegsschiff gekommen. Die Fregatte feuerte Warnschüsse Richtung einer Yacht ab. Der Vorfall ereignete sich außerhalb der britischen Hoheitsgewässer, etwa 30 Kilometer vor der Isle of Wight. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Yacht sei dem Kriegsschiff gefährlich nahe gekommen und habe auf Signalraketen nicht reagiert. Erst nach den Warnschüssen sei sie abgedreht. Die britische Marine kündigte eine Untersuchung an. Die älteste Brücke von Paris, die Pont Neuf, eingehüllt in eine aufblasbare Höhlenlandschaft aus Stoff. Seit heute können Besucher diese außergewöhnliche Kunstinstallation von innen erleben. Sie ist 120 Meter lang, 20 Meter breit und bis zu 18 Meter hoch. Erdacht wurde das Projekt vom Street-Art-Künstler J.R. Er sieht es als Hommage an die Verhüllungskünstler Christo und Jean-Claude. Die Höhle ist noch bis zum 28. Juni geöffnet und kostet keinen Eintritt.
Hier dampfte es einst Tag und Nacht. Das Kraftwerk war ständig unter Strom. Für diejenigen, die damals dort zur Schicht gingen, mögen der Anblick und die Leere der Hallen ihres einzigen Arbeitsplatzes pure Nostalgie auslösen. Doch neudeutsch bezeichnet man solche Orte ja jetzt als Lost Places. Und diese verlorenen Orte sind ein gefundenes Fressen für Fotografen, Fußballfans und Feierwütige. Doch reicht das, damit ein solches Industriedenkmal irgendwann doch nicht der Abrissbirne zum Opfer fällt? Gret von Petersdorf war mittendrin im stillgelegten Braunkohlekraftwerk von Plessa im Süden Brandenburgs, wo man an jeder Ecke in Erinnerungen schwelgen kann.
Und diese Techno-Party hatte ich ja vorher noch nie gesehen. Das dröhnte, als drückte es mir hier so den Brustkorb zusammen. Aber es war eine tolle Atmosphäre.
Ja, auch die Akustik, ja. Hey!
Ich möchte auch erinnern an die Fußball-WM, als hier große Leinwände standen. Das war fantastisch, was hier drin abgelaufen ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
So war das 2006 im alten Braunkohlekraftwerk Plesser, als Geld da war für Events und ein Museum. Und nun? Leinwände gestohlen, vieles andere auch, Verfall und Vandalismus. Die drei kämpfen dafür, dass hier wieder etwas passiert, dass das Industriedenkmal wieder eine Funktion hat. Riesenhalle, Riesenaufgabe, vor allem für ihn, Amtsdirektor Göran Schrey. Er hat hier nun die Geschäftsführung übernommen, die alte wurde kurzerhand abgesetzt, es gab einfach zu viel Probleme. Was das Werk schon alles mitgemacht hat, allein seit der Wende, die Abwicklung, Leute entlassen, ein Investorenprojekt scheiterte, dann flossen Fördermillionen, danach ging es erneut bergab, nun ist Marathonläufer und Daueroptimist Schrey dran.
Vielleicht kann es ein Batteriespeicher sein, kombiniert mit Photovoltaik an dieser Stelle, weil was wir haben, ist eine große Halle. Wir sehen das, eine Dimension, wie man sie im Neubau kaum noch herstellen könnte.
Auch wenn Fred Wanter, Chef des mittlerweile aufgelösten Fördervereins, die Krise kriegt, wenn er das alte Büro betritt. Er war sich immer sicher, das Kraftwerk muss bleiben, selbst als man sich auf einen Hamburger Investoren einließ.
Das ging in die Pleite und die Gemeinde hatte 1 Million Schulden plötzlich. Aus einer Mark wurden 1 Million. Und das hat man hier sehr übel genommen und da hieß es dann nur noch, das Kraftwerk muss weg. Und wir waren da die Sonderlinge als Verein, die dann gesagt haben, nee, das ist so wertvoll.
Als das Kraftwerk noch ein Kraftwerk war, war Siegfried Nussbeck Nachrichtentechniker. Hier hat er gelernt, in der Schaltzentrale schlägt sein Herz höher. So ein Gebäude kann man doch nicht aufgeben.
Wenn sich jemand dafür interessiert, für so ein fantastisches Industriedenkmal, Mensch, nehmt den Telefonhörer in die Hand und ruft an und wir zeigen euch das sehr gern.
So, dann erstmal herzlich willkommen hier in Plesser.
Das Kraftwerk ist jetzt erstmal ein Lost Place. Die Berliner Agentur Go to Know hat den Ort entdeckt und lädt Fotografen ein, das Gebäude ausführlich abzulichten.
Es kann sein, dass irgendwo was morsch ist, kann sein, dass irgendwo ein Loch ist. Passt bitte wirklich auf.
Das, was die Plesser stört, zieht die Fotografen an. Der Verfall. Dario Salvadori kommt aus der Schweiz. Da sind Einsamkeit, Traurigkeit, Erinnerungen. Wenn man das mit dem Foto einfangen kann, ist das cool. Die Küche. Da wurde so richtig schlimm gehaust. Ein Glück für die Hobbyfotografin Heike Weber.
Das ist ja wie Kunst. Das kann ja gar keiner machen. Hat sich selbst gemacht sozusagen und sieht aus wie Kunst. Ist unglaublich schön.
Monika Werner war hier früher Maschinistin. Nun erklärt sie als Guide, wie es war.
Die waren überall die Thermometer drin, die Temperatur abschreiben, Traglager zum Beispiel.
Nur ständig kontrollieren.
38 Grad, weiß ich ganz genau.
Die Turbine, vor kurzem noch in Trümmern, wurde in Ehrenamtsarbeit wieder zusammengesetzt. Auch der Amtsdirektor schaut vorbei.
Ach, ich freue mich, dass das wieder so ist.
Ja, oder?
Schön, dass wieder was los ist, wenn auch als Lost Place. Aber immerhin kommt so ein wenig Geld in die Kasse des Kraftwerks. Aber erstmal Monika Werner bremsen.
Mich kribbelt das Ding zu putzen, mein Baby.
Aber das soll sie ja gerade nicht, damit es schön authentisch aussieht. Das ehemalige Kraftwerk steht unter Denkmalschutz und wird im nächsten Jahr 100 Jahre alt. Die Fotografen sind schon da, Investoren, ernsthafte, hoch willkommen.
Auch wenn das Leben einem nicht immer einen Rosengarten verspricht, die Sehnsucht nach einem Ort duftender Schönheit wächst bei vielen. Und Rosen bieten ja auch viel. Die roten etwa sind das Symbol einer blühenden Liebe, aber es gibt unzählige andere Farbvarianten. Zudem sind bei den allermeisten neuen Sorten inzwischen sogar die Dornen weggezüchtet. Dornröschens Hecke gibt es tatsächlich nur noch im Märchen. Und wer wissen will, was auf dem Rosenmarkt gerade Neues sprießt, der fährt nach Baden-Württemberg. Aus aller Welt zieht es die Züchtergemeinde dorthin zum Wettbewerb Goldene Rose von Baden-Baden. Einer Schau, die übrigens der Großvater unserer Autorin in den 1950er Jahren mitgegründet hat. Jenny Rieger.
Die könnte es werden. Oder die, oder vielleicht die.
Keine einfache Entscheidung, die sie heute zu treffen hat, die internationale Jury des jährlichen Baden-Badener Rosenneuheiten-Wettbewerbs, darunter diese Spezialisten für den perfekten Duft. Wir suchen ein rundes, facettenreiches Bouquet, eben wie die Rose selbst. Das interessiert uns, diese Kreativität. Ganz schön hohe Ansprüche. Etwas nervös beobachtet Yannick Dräger die Arbeit der Jury. Der junge Rosenzüchter ist aus Hessen angereist. 5 Züchtungen schickt er hier ins Rennen. Jahrelang hat er an manchen experimentiert. Nun hofft er auf die Anerkennung der Fachleute.
Für mich war das schon so immer so ein großes Ziel, irgendwann mal Rosen selbst eigentlich anzubauen. Ich habe dann einfach mal gesagt, okay, jeder fängt irgendwo mal an. Ich fange einfach mal an und probiere mal ein bisschen rum.
Und dieses Rumprobieren wird nun von Ihnen beurteilt. 50 Rosenexperten, Liebhaber, Connoisseure aus der ganzen Welt. Schillernd, vielleicht etwas exzentrisch, sicherlich aber sehr kritisch lassen Sie Ihre Blicke über die Neuzüchtungen wandern.
This one has a fragrance. This is lovely.
The next one is better.
Das erste natürlich ist die Blüte, also wie ist der Aufbau, wie macht sie sich, und dann guckt man, also ich gucke dann erst aufs Laub, dann sieht man natürlich ja ein bisschen Mehltau, das sollte sie nicht haben.
Gesundheit, Widerstandskraft, auch für den Weltrosenpräsidenten, der eigens aus Indien angereist ist, mit das wichtigste Kriterium künftiger Züchtungen. Viele ältere Rosenzüchtungen können wir nicht mehr anpflanzen, ohne sie dann spritzen zu müssen. Das wollen wir aber aus Umweltgründen nicht. Alle Züchter müssen sich also nun darum bemühen, widerstandsfähige Rosen zu schaffen, die krankheits- und klimaresistent sind. Yannick Dräger schaut und hofft, dass eine seiner Züchtungen wert befunden wird, einen Preis zu erhalten. Aber schafft er das?
Und die Geschmäcker sind total unterschiedlich, was das angeht. Jede Rose ist anders, deswegen.
Aber manche sind eben einfach besonders. Und tatsächlich ist es Yannick Drägers Züchtung Candy Cloud, die Jury am Ende überzeugt, weil sie so reich blühend, gesund und insektenfreundlich ist. Gut für die Umwelt also und gut für den Züchter Yannick Dräger.
Na dann, herzlichen Glückwunsch, und wir schauen jetzt nochmal, wie rosig das Wetter in den kommenden Tagen wird. Carsten, bitte sehr.
Ja, rosig ist vielleicht das falsche Wort. Ich würde eher sagen diffizil. Also auf jeden Fall kommt eine hochsommerliche Hitzewelle auf uns zu. Aber zunächst erstmal wird es feuchter, es wird schwüler und es geht relativ bewölkt morgen weiter. Und diese Wolken können wir uns anschauen auf dem Satellitenfilm. Die zogen heute vom Atlantik Richtung Wales und Südengland. Und diese Wolken, die stehen im Zusammenhang mit einer Warmfront. Diese Warmfront schafft es, die sehr heiße Luft aus Spanien und Frankreich anzuzapfen und eben bis nach Deutschland zu transportieren. Da morgen aber noch viele Wolken dabei sind, wird sich morgen im Vergleich zu heute bei den Temperaturen noch nicht allzu viel tun. Wir können uns das mal anschauen. Das sind die heutigen Höchsttemperaturen im Südwesten. Dort, wo es rot ist, gab es heute schon mehr als 25 Grad. Jetzt schauen wir auf die morgigen Höchsttemperaturen. Da gibt es vielleicht einen Tick mehr, aber große Änderungen sehen wir nicht. Wenn wir von morgen Mittwoch auf übermorgen Donnerstag schauen, dann sehen wir ein komplett anderes Farbschema. Das ist der Beginn der Hitzewelle, dann schon verbreitet, deutlich mehr als 30 Grad. Der erste Höhepunkt der Hitzewelle wird dann der Freitag, wo wir zum Teil mehr als 35 Grad erreichen. Und selbst im Norden Deutschlands, hier Beispiel Hannover, geht es dann von Freitag bis mindestens Montag weiter mit Temperaturen deutlich über der 30-Grad-Marke. Da kommt also einiges an Hitzebelastung auch auf uns zu. Und damit schauen wir aufs Wetter. In den nächsten Stunden ziehen die letzten nächtlichen Regenschauer und Gewitter Richtung Südosten weiter. Dahinter wird es erstmal aufgelockert, bewölkt sein, meistens trocken. Aber morgen Vormittag kommen hier im Westen und Nordwesten die Wolken, die heute in Wales und England ankamen, mit leichtem Regen an und ziehen im Verlauf des Tages vom Nordwesten in den Nordosten. Am Alpenrand gibt es tagsüber einzelne Gewitter oder Regenschauer. Die Temperaturen nachts im Norden relativ erfrischend, 5 bis 9 Grad, sonst 11 bis 17 Grad. Die Temperaturen tagsüber unter diesen Wolken mit dem Regen im Norden 17 bis 22 Grad, in der Mitte 23 bis 27, am Oberrhein bis 32. Also wie gesagt, morgen das ähnliche Niveau wie heute, vielleicht 1 Grad mehr. Jetzt die weiteren Aussichten, und da sehen wir nicht nur viel Sonnenschein, sondern ganz andere Temperaturen. Am Donnerstag 27 Grad im Norden, sonst 30 bis 35 Grad. Am Freitag 33 bis 37 Grad. Dann aber vor allem im Westen am Nachmittag und Abend auch einzelne und dann wiederum teils unwetterartige Gewitter.
Hitzewelle im Anmarsch. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Gerne. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten folgt jetzt eine Extra-Ausgabe des Weltspiegels.
Und da stellt sich die Frage, ob dem Libanon eine dauerhafte Besetzung durch Israel droht.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.